Hallo, mein Name ist Santiago Ziesmer. Ich bin Schauspieler und Synchronsprecher aus Berlin und unter anderem die deutsche Stimme des kleinen gelben Unterwasserschwamms SpongeBob Schwammkopf. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von HBW. Und hier ist der Radioclub mit Marco.
Herzlich willkommen. Hallo zu dieser Ausgabe vom Radioclub, zu einer neuen natürlich. Wir zählen die 426. Hallöchen. Hier ist Marco Just, wie immer, und dazu habe ich schon vorgestellt. Also heute Hochunterhaltung, wenn wir es wollen, mit dem Santiago. Und er ist ja nicht nur Schwammkopf, die Stimme, sondern auch Steve Urkel. Stimmt's, Steve?
Ja, ja. Wo ist denn Laura? Riecht das was war?
Ja, herrlich. Er ist es aber, Santiago. Aber man kennt auch deine Stimme, wenn die, sagen wir mal, etwas tiefer ist. Weil das ist so nur eine leichte Verstellung. Aber damit das so wird, das erklären wir natürlich. Ja, die nächsten 3 Stunden und Hochfreude.
Ja, genau.
Schön, dass du unser Gast bist. Wir freuen uns ganz toll darüber, Santiago.
Ich freue mich auch.
Und viele haben natürlich jetzt klar den Steve Urkel oder auch den Schwammkopf da im Kopf. Da werden wir gleich erst ein bisschen was dazu sagen in den nächsten Gesprächsblöcken. Santiago, ich muss behaupten, ich habe dich mal so kennengelernt 1989 oder das erste Mal so richtig gesehen. Nicht nur eine Synchronstimme, sondern du warst Stallbursche mit der Rados Bokel bei Rival der Rennbahn. Dieter Bohlen macht ja die Musik. Die haben auch öfters mal hier mit als Vorspann laufen oder Zwischenspann zwischen den Nachrichten. Ja. Aber zu dem Musik später. Erstmal zu dem, dass es gab, wenn ich richtig gesehen habe, 11, 12 Folgen. Und da hast du also in den Stallbranchen dort gemacht, gespielt und hast mir aber gesagt, es war viel früher, wo du schon begonnen hast. Aber um in der Reihenfolge zu bleiben, sollte man doch hier, weil ich dies angesprochen und angefangen habe mit Rivalen der Rennbahn, ein paar Sachen noch zu sagen, wie du dich da an diese Zeit erinnerst, bei diesem Dreh, ja, was dir die Rolle so gebracht hat. Erzähl uns das mal.
Ja, das war eine tolle Zeit. In den 80er Jahren war das. Und das war ja auch eine großartige Besetzung hier mit dem Thomas Fritsch, Maya Maranoff, ganz viele tolle Leute, von denen viele heute leider nicht mehr da sind. Und angefangen hat es bei mir aber mit der Arbeit vor der Kamera im zarten Alter von 11 Jahren, weil ich seinerzeit von einem Regisseur aus der Schule entdeckt wurde für die Hauptrolle in einem Fernsehfilm. Da war ich 11 Jahre alt und das war sozusagen die Initialzündung. Und dann kam gleich eine Agentin, die so eine Agentur für Filmkinder hatte. Und dann habe ich regelmäßig noch während der Schulzeit immer in den großen Ferien für etliche Sachen vor der Kamera gestanden. Und so, ja, blieb mir später keine andere Wahl, als den Beruf des Schauspielers zu ergreifen.
Ja, so ist das passiert. Aber irgendwie muss das ja schon viel vorher, muss das gespürt haben, dass Film oder Darstellung in der Öffentlichkeit für jemanden etwas tun, schon eine Rolle spielt. Mehr dazu später. Aber zu den Rivalen der Rennbahn würde ich schon mal noch sagen. Du hast gesagt, gute Besatzung, Thomas Fritsch starb kürzlich erst. Ja. Und das war ja nur wirklich im Vorabendprogramm 1989 gekommen.
Ja.
Wie kam man auf darauf, dass du den Stallburschen spielen könntest? Und wie hat dir das
also
Spaß gemacht?
Also auf die Idee der Besetzung kam, weiß ich nicht. Aber ich habe ja, wie gesagt, viele Sachen vorher schon gemacht. Das heißt, die Filmproduktionen, die kannten mich ja zum Teil. Auch gerade hier Berliner Produktionen, ne? Und da wird irgendjemand den Vorschlag gemacht haben, dass ich ganz gut passen würde für die Rolle. Und ich habe mich ja nicht darum beworben, sondern es kam eine Anfrage von der Filmproduktion. Na? Und so ist das dann entstanden. Und dann bin ich immer zu den Dreharbeiten gefahren.
Okay.
Die waren ja nicht in Berlin, ne?
Wo waren die eigentlich?
Oh Gott, wie waren die denn in wo auch so eine Rennbahn ist und wo viele Pferde...
Ich hätte Bayern getippt, irgendwie da so, glaube ich.
NRW, glaube ich, war das.
Muss man nachlesen, aber vielleicht auch sehen wieder.
Ja, es ist zu lange her. Ich habe es nicht mehr, präsent im Kopf.
Ich glaube, YouTube sind noch ein paar Ausschnitte zu sehen.
Ich bin immer mit der Bahn hingefahren und wir hatten dann das ganze Team in einem Hotel und wurden dann mit den Produktionsfahrzeugen immer zum jeweiligen Drehort dann gefahren, ne?
Und da erinnerst du dich heute noch dran.
Ja, und es war eine tolle Zeit und eine wunderbare Atmosphäre auch. Auch der Regisseur, der Stefan Bartmann, ein ganz, ganz toller Mann, der also einen Schauspieler auch geliebt hat und so toll geführt hat. Also ich habe nur die besten Erinnerungen. Und auch an die kleine Radus Bokel, die noch sehr jung war und
ja.
Die auch immer sehr temperamentvoll war und die man manchmal ein bisschen ausbremsen musste.
Das hat die auch Momo schon so gemacht, ne? Das hat's auch die auch
getan. Aber wie gesagt, wir haben uns wunderbar verstanden und es war eine richtig, richtig tolle Zeit.
Ja, vielleicht sieht man es mal wieder im Netz, wer es schauen möchte, wie gesagt.
Wäre schön, wenn man das nochmal in der Wiederholung sehen würde. Hier.
Ja, also im Netz ist das.
Oder was.
Im Internet ist es auch irgendwie abgespeichert, nur Ausschnitte halber bei den YouTubes.
Es gibt, glaube ich, auch, die gibt es, glaube ich, irgendwo auch als DVD-Staffel.
Und noch als Staffel, ja, da hat man es natürlich in guter Qualität.
Ich glaube, ja, muss man mal gucken im Internet, aber das gibt's, glaube ich.
Wenn man Radio einschaltet und dann auch immer so die Musik hat, die letzten Jahre dann auch nur noch laufen, da sehnt man sich doch nach wieder anderen Platten und neben Santiago. Ich hätte fast schon wieder Steve Urkel der Schwammkopf gesagt, er ist es ja auch. Santiago Ziesma, du kennst dieses Leiden auch, ohne jetzt natürlich zu verteufeln irgendwelche Sendeanstalten. Das ist ja nun mal so der Prozess seit diesen mindestens 25 Jahren. Und dennoch hast du ja auch so ein Gespür, was Rundfunk da betrifft. Selbst eine Meinung, was Musik so angeht. Wie kannst du da jetzt zumindest mal eindenken? Diese genannte Thematik?
Also ich habe jetzt keinen besonderen Musikgeschmack. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und für mich ist immer Musik, ich brauche immer die Musik für die jeweilige Tagesstimmung. Ja, also je nachdem, ob ich jetzt gut drauf bin oder mal ein bisschen melancholisch oder so, das kennen wir ja alle. Und dann so höre ich entsprechende Musik halt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein Spezialist für eine bestimmte Musikform.
Okay, das ist ja schon mal gut, das ist offen. Aber was ich auch meinte, ist ja die Thematik, wie Rundfunk gemacht wird, wie das angeboten wird, so eine Musik und nicht nur nach bestimmten Registern nur eine Top 40 runtergespielt, sondern dass du vielleicht dich eher dann noch in den kulturellen Programmen eher dann nochmal wiederfindest, wenn du Radio hörst?
Ja, also früher habe ich ein bisschen mehr gehört, weil ich viel mit dem Auto unterwegs war. Und das ist klar, da habe ich immer das Radio auch benutzt und hatte dann auch, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn, aber hauptsächlich auch natürlich Sender gehört, die gute Musik, hauptsächlich Musik spielt, wo nicht so viel gesammelt wurde.
Da wäre ich schon aus dem Register gefallen, ja.
Ja, nein. Die Mischung macht es ja. Und es muss auch, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, es muss unterhaltsam sein. Ich möchte gut unterhalten werden.
Und deswegen haben wir heute dich.
Ja, ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen.
Und das kannst du auch. Und wir werden das gleich nach unseren Nachrichten wieder machen. Dann haben wir natürlich noch die tiefgründigeren Themen. Und da werden wir auch zur Synchronisation was sagen. Das soll heute Hauptthema sein, weil das ja nur so dann Hauptaufgabe mit ist. HBB Radio Club und der Santiago Ziesma, unser Gast. Also mir fällt es heute ein bisschen schwer, Santiago, und sehr charmant formuliert. Du hast ja schon so einige Jahre Erfahrung. Und da jetzt immer das sortiert zu beschreiben, das wird nicht leicht fallen. Das will ich auch gar nicht so. Ich sage einfach, jetzt kommen wir doch mal zum Synchronisieren, dass wir es nicht vergessen nachher. Das ist ja nun also eine ganz große Sache. Ich befasse mich in letzter Zeit und interessiere mich sehr für die Synchronstimmen. Und wenn man mal so die Originaltöne kennt aus den Originalen, dann habe ich oft schon festgestellt, dass so die deutschen Originalstimmen mehr Popularität eigentlich hatten und die noch nie so richtig gesehen haben. Und bevor wir da einsteigen, dass du ja zum Beispiel mit Steve Urkel oder Schwammkopf, kann man das Steve Urkel-Reihe, ja doch richtigen Ruhm erlangt hast, allein schon durch diese Stimme, die du dann angewandt hast, die du auch hast, aber dann noch ein bisschen verfeinerst. Das ist dann doch mal die kleine Geschichte, die du erzählt hast, die du mal kurz erzählen kannst, als mal vor einiger Zeit oder einigen Jahren bei einem Bäcker Brötchen gekauft hast, da hast du doch eine Erfahrung gemacht.
Ja, das erzähle ich ganz gerne immer wieder, weil das wirklich für mich so ein Aha-Erlebnis war, dass ich im Bäckerladen stand und mich mit der Verkäuferin unterhalten habe, gelacht habe und so. Und 2 Meter dann neben mir stand eine Dame mit ihrer kleinen Tochter, mit dem kleinen Mädchen. Und die Kleine kam plötzlich zu mir, zupfte mich am Ärmel und fragte dann, bist du der SpongeBob? Das heißt, sie hat die Stimme erkannt. Und da war ich erstmal völlig perplex und dachte mir, na klar, auch wenn wenn ich die Figur SpongeBob ja mit einer Charge spreche, ist die Stimmfarbe natürlich zu erkennen. Und Kinder sind da, glaube ich, auch viel ursprünglicher und begabter und hören das sofort raus. Das heißt, sie hatte mich dann ertappt.
Aber du hast ja, du klingst ja noch etwas anders, als wenn du gerade die Rolle spielst, dann, na, nicht ganz wie Hans Clarin, der wie der Pumuckl gespielt hat, aber du verstellst sie ja ein bisschen. Das ist ja, kein Geheimnis.
Ja, wie ich gerade sagte, die Rolle, das ist eine Charge, aber die Stimmfarbe erkennt man natürlich. Das heißt, wenn ich so jetzt mit meiner normalen Stimme spreche und dann wechsle ich in die Stimme von SpongeBob, ja, dann ist da natürlich schon eine gewisse sprachliche Verwandtschaft. Ja.
Sensationell, ich weiß gar nicht, ob ich heute immer pausenlos zum Sprechen komme, weil ich muss das Lachen, was ich zwischendurch jetzt hier anwende, so herzhaft ruhig mal ein bisschen mit ausleben, Santiago.
Ja, gerne.
Aber wie kam das? Du hast eigentlich nur Brötchen bestellt. Du hast gesagt 10 Brötchen und dann hat die schon erkannt, Mensch, der
Schwamm. Nein, wir haben uns irgendwie so unterhalten und übers Wetter und ich habe sicher auch gelacht und das sind ja so ein paar Typicals. Und vor allen Dingen, wenn man eine Figur glaubhaft machen will, auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen eine Trickfigur ist, eine animierte, muss die immer glaubhaft sein, die Figur. Ja, das heißt, ich muss natürlich mit meinen eigenen echten Emotionen arbeiten. Und das heißt, wenn ich dann privat spreche, rutschen natürlich manchmal ein paar Töne raus, wo man dann die Figur auch erkennt. Das bleibt nicht aus.
Und da Steve Urkel hat keiner gefragt? Oder ist das länger her? Hat man auch erkannt?
Ja, der Steve Urkel war eine ähnliche Charge, was aber damit zu tun hat, dass die Originalcharge, die englische, sehr ähnlich war. Ja, der war zwar ein bisschen tiefer, aber ansonsten auch so ein bisschen diese Quetsche hat der gehabt, nicht? Hallo, Laura. Hallo, mein Dickerchen. Der war sehr ähnlich, so von der Stimmfarbe, ne?
Ich erinnere mich gerade noch an diese sehr markante Brille vom Steve Urkel, die da im...
Naja, und die Hosenträger, diese Hochwasserhosen und dann auch die Mimik. Der hat ja im Grunde alles das gemacht, was ein seriöser Schauspieler gar nicht darf. Ja, und das war der Erfolg von seiner Figur in der Serie.
Ja, lass uns da gleich noch ein bisschen was zum Thema Schauspiel sagen.
Ja.
Und das habe ich noch nicht erwähnt. Jetzt ist das so, dass du spanische Wurzeln hast, ne? Das magst du auch kurz erzählen?
Ja. Der Papa war Spanier. Der war einer der ersten Gastarbeiter damals hier in Deutschland, so in den 50er Jahren, hier in Berlin. Und meine Mama hier in Berlin, die war auf der Handelsschule und hatte als zweite Fremdsprache Spanisch gelernt und lernte einen jungen, attraktiven Spanier kennen, hat sich verliebt. Und ist mit dem dann direkt nach Spanien gezogen und ja, hat dann auch 10 Jahre durchgehalten in Spanien. Ich bin dann 1953 geboren dann in Madrid und dann hat die Mama die Kinder eingesammelt und ist wieder zurück nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich bin in Spanien geboren, der Papa war Spanier und bin aber, wie sagt der Berliner so schön, aufgewachsen in Berlin, im alten West-Berlin.
Aber der Papa ist in Spanien denn geblieben, oder?
Der ist dann in Spanien geblieben, ja, ja.
Aber hattest du immer noch Kontakt, oder?
Ist das nein, so? Nein, nein. Der hat sich dann eine deutsche Haushälterin genommen und der Kontakt war abgebrochen. Die Mama wollte auch keinen Kontakt mehr mit ihm haben.
Okay. Und hat ihn nicht, wie jetzt drüber zu reden, auch wenn wir das mal ganz kurz hatten?
Mhm. Ich habe ihn witzigerweise nie vermisst. Ja, ich bin mit meinen Schwestern und mit der Mami hier in Berlin groß geworden und war jetzt nie so, dass ich eine Vaterfigur vermisst hätte. Ich kenne es nicht anders.
Okay. Also ich hoffe, es tat jetzt nicht, wie wir auch das kurz erwähnt haben. Das gehört ja mit dazu, zum Lebenslauf.
Richtig, ja.
Haben wir es auch erwähnt? Kannst du noch so ein bisschen Spanisch, oder?
Ach, Touristenspanisch. Weil, wie gesagt, ich bin ja drüben nicht zur Schule gegangen und war ein Dreivierteljahr alt, als wir nach Berlin kamen. Also ich habe hinterher mal so ein bisschen mich mit der Sprache beschäftigt, weil ich ja, wie gesagt, so ein bisschen die Wurzeln auch habe. Ja. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, wenn man die Sprache nicht benutzt, man vergisst das ganz schnell wieder. Ja. Also ich kann heute halt noch so ein paar Touristenbrocken. Nicht? Ich kann im Restaurant was bestellen und solche Sachen, das kann ich alles noch. Aber
die Babysprache, die war ja nicht Spanisch, ne? Das ist ja klar.
Mit Sicherheit nicht.
Aber in der Zeit jetzt, mit den Synchronisieren, bist du immer noch aktiv. es ist ja nun nicht so, dass nur, ich glaube, Trickfilme, ja, so in der Richtung, die angeboten werden, vielleicht auch ganz andere Rollen zum Sprechen. Erklär uns das mal und verbinde das mal bitte, wie so ein Tag da eigentlich für dich da so aussieht. So pro Woche, pro Tag mit Synchronsprechen.
Oh, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber fangen wir mal damit an, dass ich natürlich auch sehr viele reale Figuren gesprochen habe. Einer meiner Lieblingsschauspieler, den ich sehr oft gesprochen, sprich synchronisiert habe, ist der amerikanische Schauspieler Steve Buscemi. Den kennt man unter anderem aus Con Air, Armageddon, Chuck und Larry, hier The Death of Stalin, war einer der letzten Filme, den ich sehr, sehr oft in Filmen und auch in Serien eingedeutscht habe. Das heißt, ich habe zwar ganz viele so Trickfiguren und Animationsfiguren gesprochen, aber eben auch sehr viele Realfiguren. Da ist im Laufe der Jahre auch einiges zusammengekommen. Und so ein Tag im Synchronstudio kann sehr unterschiedlich sein. Wir werden ja zurzeit, und das ist auch schon seit einigen Jahren so üblich in Deutschland, solo aufgenommen, das heißt immer nur ein Kollege alleine vor dem Mikrofon. Das haben wir schon vor der Corona-Zeit gemacht, weil sich das für die Firmen besser rechnet, wenn ein Kollege praktisch auf einer Spur aufgenommen wird, auf einer Tonspur und an einem Tag abgedreht wird und am nächsten Tag der nächste. Früher war es halt so, dass wir die Szenen mit mehreren Kollegen zusammen gemeinschaftlich aufgenommen haben, was für die Arbeit natürlich schöner war, weil man die Kollegen neben sich hatte, gehört hatte und man konnte Töne und Emotionen abnehmen. Ja, das ist heute eben nicht mehr der Fall, weil wir alle einzeln aufgenommen werden. Inzwischen hat das aber auch was mit den Sicherheitsvorkehrungen aus synchrontechnischen Gründen, coronatechnischen Gründen zu tun, dass wir alleine aufgenommen werden und zwischen den einzelnen Sprechern immer Pausen gemacht werden zum Lüften und um alles wieder zu desinfizieren und abzuwischen. Und dann kommt es drauf an, wenn ich manchmal einen langen Tag habe, dann kann das so 7-8 Stunden, so ein kompletter Synchrontag werden. Oder aber es ist mal eine kleine Gastrolle in einer Serie oder in einem Film, dann bin ich vielleicht eine halbe Stunde oder 2 Stunden im Studio. Also das ist ganz unterschiedlich.
Da reden wir gleich weiter. Da fallen mir noch so viele Fragen ein, wirst du sehen. Unsere Radioclub-Sendung sind wir stehen geblieben über dein Synchronisieren. Ja. Mich interessiert ruhig mal, ob du manchmal auch versuchst, so eine Situation zu haben, wo deine Nerven so gut sind, dass du nicht genervt bist, dass du so bestimmte Rollen, die du jetzt hintereinander schon 1000 Mal gesprochen hast, einfach nicht mehr hören kannst. Wie gut bist du da, dass du es weniger sprechen musst?
Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Nur mal als Beispiel jetzt diese SpongeBob-Figur, die ist ja so omnipräsent, weil ständig die Wiederholungen laufen, dass viele Menschen denken, dass ich 365 Tage im Jahr SpongeBob spreche. Das ist ja in der Realität nicht der Fall. Wir machen das 3-4 Mal im Jahr, so einen kleinen Block.
Dann würdest du immer so sprechen wieder bei SpongeBob.
Dann müsste ich immer so sprechen und ich glaube, dann hätte ich auch schon einen kleinen Dachschaden. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ein kleiner Ausschnitt von meiner Gesamtarbeit. Aber wie gesagt, durch den großen Erfolg und die ständigen Wiederholungen wird man dann in der Öffentlichkeit natürlich gerne auf so eine Figur und eine Rolle reduziert. Das passiert in anderen Bereichen, in der Musik zum Beispiel auch. Ne? Hier Rex Gildo musste immer seinen Hossa Hopsa singen. Ja? Oder eine Vicky Leandros muss immer Theo, wir fahren nach Lodge singen.
Sehr oberflächlich. Ja,
die können na ja, das aber nicht
das ist ihr Hit, das weiß ich. Und das brauchen die
der
auch.
Der Fluch des Erfolges. Ja. Auch wenn man viele andere tolle und vielleicht künstlerisch anspruchsvollere Sachen gemacht hat, der Erfolg verdammt einen dazu, die Leute wollen das dann immer hören oder sehen.
Bei den Bee Gees war es anders, nicht? Die hatten denen so viele Hits gelungen, oder Beach Boys vorhin, die konnten sich auf gar keinen großen festlegen, weil die so viele hatten. Ja,
ja oder auch aber in der neueren Zeit nicht. Die haben ja so viel Number One-Titel gehabt. Da ist es dann natürlich das ganze Paket. Aber bei vielen anderen ist es oft so, dass eben eine Sache so durchschlagend erfolgreich ist und die bleibt dann immer an an einem kleben. Oder wie bei Schauspielern hier, damals hier der Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik.
Der Klaus-Jürgen Busse, der eigentlich irgendwie
Brinkmann ja, der Klaus-Jürgen Busse, ne? der ein toller Theaterschauspieler auch war und viele wunderbare klassische Rollen gespielt hat. Wenn der auf der Straße erkannt wurde, haben sie alle gesagt, ach, der Herr Professor. Ja, aber das ist ja auch
festgelegt eigentlich, Arbeit. Dem Erfolg geschuldet. Aber jetzt, du sagtest, dir passiert das nicht, dass du das zu oft machen musst, aber so eine Rolle, das ist ja auch wie ein Dreh, wie ein Filmdreh. Ja. Dass irgendwie die Klappe, die 50. oder wie auch immer, das falsch gesprochen war, passiert das, dass du merkst, Mensch, ein Teil von dem Gesprochenen war toll und dann kommt eine Stelle, da versprichst du dich plötzlich, muss alles nochmal neu gemacht werden, aber bei dem Neuen ist wieder der Anfang schlechter als der Erste. Könnt ihr das irgendwie so kaschieren, dass ein Stelle stehen bleibt und dass ihr bestimmte Sachen dann irgendwie dann so reinfügt?
Naja, also beim Synchron haben wir ja immer relativ kurze Sequenzen. Manchmal sind das nur zwei, drei Worte oder ein Atmer oder was. Aber wir haben natürlich auch Sprachsequenzen. Wenn man da mit der Schere die Cutterin nicht dazwischen kommt, dann haben wir auch mal so einen Achtzeiler oder so, ja, hintereinander weg. Und das ist dann schon mal ein bisschen schwierig, dass das alles auch dann synchrontechnisch genau sitzt. Und da brauchen wir manchmal dann schon auch mehrere Anläufe. Und ich habe damals auch von einem ganz großen älteren Kollegen, von dem ich mir viel abgeguckt habe, auch gelernt, wenn er jetzt Probleme mit einem Take hatte, hat er einfach gesagt, komm, den stellen wir zurück, den machen wir hinterher am Schluss nochmal. Ja, weil man hat manchmal auch so kleine Konzentrationsschwächen, und dann macht man halt eine kleine Pause oder macht ein paar andere leichtere Takes und holt den anderen dann nochmal ran und dann klappt das auch irgendwann. Man darf sich halt nicht verrückt machen und das ist natürlich auch eine schwere Arbeit und das darf man nicht unterschätzen und irgendwann klappt's, aber bis jetzt haben wir noch alle Sachen deutsch bekommen.
Ja. Aber magst du uns dieses Vorbild nennen, von dem du das da so hattest oder abgeguckt hast?
Das war damals der wunderbare Gary Duvner.
Ernie.
Ja, unter anderem. Er hat ja auch ganz, ganz viele Sachen gemacht.
Ja, das hat er und bei Filmen synchronisiert, aber ich konnte das nie richtig ernst nehmen, weil ich dann an Ernie immer denken musste, wenn der dann kam.
Naja.
Geröllheimer auch.
Ja.
Wie du sagtest, wieder mit dieser einen Paraderolle. Ja,
aber der hat auch wunderbare Schauspieler, so eben reale Menschen
gespielt.
Synchronisiert und hat da richtig auch richtig im Charakterfach tolle Sachen gespielt.
Drei Damen vom Grill erinnere ich mich auch noch, war auch dabei. Ja, beispielsweise.
Ja.
2022, die Ulis werden immer älter. Santiago, nur wir sind reifer.
Ja, wie ein guter alter Wein.
Ja, komme ich wieder drauf, was sind wir wieder bei Getränken. Santiago, zieh's mal. Gern trinkst du mal so einen Wein?
Das kommt drauf an, zu einem guten Essen, je nachdem, wo es passt. Also bei spanischem Essen zum Beispiel einen schönen Rotwein, nicht wahr? Oder zu Fisch einen schönen Weißwein, sehr, sehr gern.
Aber zwischendurch darf man nicht verpassen, dass man dann auch wieder mit dem Essen weitermacht, ne? Und nicht nur den Wein trinkt.
Ja, nicht nur Flüssignahrung.
Na gut, aber wir sind mal wieder zurück beim Synchronisieren, haben wir jetzt so einiges gesagt. Vielleicht könnte man sagen, nochmal zu dem Punkt zurück, wenn jemand so eine Paraderolle synchronisiert hat, er dann nicht mehr so viel Angebote kriegt, weil man ihn dann irgendwie verwechselt, ist mit Tommy Pieper passiert, wie du dich erinnerst, der ja nun mal, wenn man ihn hört, Alf ist, die außerirdische Lebensform. Ja, ist das wirklich so? Hast du ihn, den Kollegen mal kennengelernt? So?
Also er hat das in vielen Interviews gesagt, dass es für ihn eine schwere Zeit war nach dem Erfolg mit dem Alf, weil er weniger Angebote bekommen hat für neue Rollen. Weil die Regisseure und Produktionen dann immer sagten, nee, dann sagen die Leute alle, ah, die Stimme vom Alf. Und so zum Teil habe ich das auch mit dem SpongeBob selber erfahren, dass ich einen Regisseur getroffen habe, auf dem Flur im Synchronstudio, der sagte, Mensch, Santiago, ich hatte hier so eine schöne Rolle für dich, hab dich vorgeschlagen. Dann haben die aber gesagt, nee, das mit dem SpongeBob und so, mal lieber nicht. So ein bisschen habe ich damit auch zu tun. Wobei bei mir es ja so ist, dass der SpongeBob eine reine Charge ist. Das heißt, wenn ich mit der normalen Stimme spreche, hört man vielleicht die Stimmähnlichkeit, aber es ist nicht die Figur SpongeBob. Ja, und damals beim Tommy war wirklich das Problem, dass der diese Stimme hat und auch normal mit dieser Stimme gesprochen hat. Also den hat es damals, glaube ich, wirklich schwer getroffen.
Bei Hör mal, Himmert war er ja auch damit dabei, aber das lief, glaube ich, fast zeitgleich. Aber,
ja, und den hatte er ja vorher schon gesprochen, da, und da haben sie ihn auch nicht umbesetzt. Das passte auch sehr gut, aber jetzt bei irgendwelchen anderen neuen Rollen, nicht, wo dann die Alf-Serie schon lief, da waren die dann doch mit der Besetzung zurückhaltend. Und wie gesagt, so ein bisschen spüre ich das auch mit dem SpongeBob.
Naja, aber hat man denn da den Steve Urkel in den Schatten gestellt? Weil das war wirklich die gleiche Stimme, das weiß ich, weil die ganz akkurat verwendet ist. Den aber hat man in den Schatten gestellt.
Der Steve Urkel war ja vorher.
Vor 95 bis 98 zumindest in Deutschland bei ProSieben damals, und das lief ja vorher schon ab 89 in Amerika bei ABC Fernsehen. So,
genau,
dann war
bei uns war es ein bisschen später.
Später, 98 war Schluss dann, und dann ist ja einige Zeit vergangen, so 10 Jahre mindestens, bis der Schwammkopf
kam.
Nein,
SpongeBob fing 2001 an.
Ach ja, doch ja. Schon, ja? Aber ich dachte, der war später erst.
Wir machen das jetzt über 20 Jahre, ne?
Aber
ja. Und das war am Anfang schon auch für die Produktion so ein Punkt, wo sie sagten, naja, können wir den Santiago nehmen dafür? Dann sagen die alle, dieser Schwamm, da hat ja die Stimme vom Steve Urkel. Ist aber komischerweise dann nicht passiert. Im Gegenteil, als dann die Serie All unter einem Dach mit dem Steve Urkel nochmal wiederholt wurde, haben sie alle gesagt, der hat ja die Stimme vom SpongeBob. Und wie gesagt, das liegt hauptsächlich daran, dass die beiden Originalchargen sehr, sehr beieinander waren, sehr ähnlich waren.
Also ist auch sehr ähnlich, das stimmt. Ja. Ich muss mich aber doch erinnern, nochmal zum Kinderfernsehen auch damit, zu Trickfilmrollen. Der Ilja Richter, der ist auch sehr markant. Er hat zwar die Zeit damals nicht parallel gemacht, während im Fernsehen die Disco, er hat zwischendurch auch Radio moderiert. Und jetzt habe ich ihn öfters in so Zeichentrickfilmen, die sogar im Kino stattgefunden haben, ihn als Synchronisation sofort wieder gehört. Das ist doch ähnlich, ne?
Und Ilja der hat auch ganz, ganz viel synchronisiert und macht es ja heute noch und hat ja auch eine sehr markante Stimme. Ne? Aber der hat eben auch sehr früh als Kind schon angefangen. Also da ist durchaus eine Parallele.
Vor der Disco schon, ne? Ich glaube, das war bei diesen Filmen mit Heinz und Niednagel in der Schule.
Wir haben eine Kinderserie fürs ZDF damals gedreht, da standen wir zusammen vor der Kamera. Das war in den 60er Jahren. Das war eben noch, da ging ich noch zur Schule.
Du bist doch heute noch so ein junger Knabe, ja, Santiago?
Ja, ein bisschen zurückgeblieben vielleicht.
Naja, das passt jetzt gerade so, weil wir von 65 ja gerade das letzte Musikstück mit hatten. Aber was sind diese Jahre? Und dass wir nicht unsere drei Themen vergessen, die alle unsere Interviewgäste bekommen, so auch heute für den Santiago Ziesma, die Fragen zum Sport, Kochen oder auch Lesen. Und du darfst wählen, welche von den drei Themen du als erstes nennen magst.
Sport.
Zieh eine Karte. Sport, okay. Da bin ich jetzt gespannt, was für eine Sportskanone du sein magst.
Also, das bezieht sich alles mehr auf die Vergangenheit. Oh. Ich habe in jungen Jahren wirklich, ich bin sehr gerne geschwommen und habe Leichtathletik gemacht, so Mittelstrecken, Laufen. Also Sprint war nichts für mich, da waren die größeren Mitschüler mit den langen Beinen, waren mir natürlich voraus. Aber so ein bisschen die Mittelstrecke, das hat mir Spaß gemacht, weil ich eine ganz gute Grundschnelligkeit hatte und auch eine ganz gute Ausdauer. Also jetzt nicht Marathon und die ganz langen Strecken, aber so Mittelstrecke, 800, 1500 Meter habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das hat dann irgendwann aufgehört, als ich aus der Schule war und auch keinen regelmäßigen Sportunterricht mehr hatte. Mhm. Ich bin dann während meiner Schauspielausbildung aber sehr gerne gegangen, auch zum Jazzdance, habe viel getanzt, Bühnentanz. Schwimmen ging auch eine ganze Weile weiter und dann im Sommer auch Radfahren. Aber jetzt einen richtigen Sport, so wie Fußball oder was oder so, das gucke ich mir dann doch lieber vorm Fernseher an.
Aber Santiago, da hätte man doch dich auch Sponge-Schwimmkopf nennen können, ja? Fiel mir da gerade so ein.
Ja, also wie gesagt, die Affinität zum Wasser war irgendwie schon da.
Als hättest du die Paraderolle geahnt. Aber es ist, heute bist du ja nicht ganz inaktiv. Irgendwie geht's ja immer mal, wenn es zum Einkaufen ist oder gerade mal so einen kleinen Spaziergang oder Fahrradfahren, ist sowas noch?
Ja, na, vor allen Dingen, seit ich vor einigen Jahren hier mein Auto in Berlin abgemeldet habe, bin ich sehr viel zu Fuß unterwegs und das tut mir gut. Das sollte aber auch eigentlich reichen.
Ist ja auch ein Sport. Siehst du, die Frage ist auch erfüllt. Bleiben noch Kochen und Lesen im HBB Radio Club heute mit Santiago Ziesmer. Und der wird jetzt uns die Frage zum Thema Kochen näher beschreiben und sind mal wieder gespannt. Aha, wie aktiv und inaktiv ist er da bei warmen Gerichten zubereiten? Na?
Ja, also ich führe ja einen Single-Haushalt und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist einfacher für mehrere immer zu kochen oder vorzukochen. Oft ist es bei mir auch ein Zeitproblem. Das heißt, ich schmeiß mir dann schnell was auf die Pfanne. Ja, das geht meistens am schnellsten. Aber wenn ich am Wochenende mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann koche ich auch gerne ein bisschen vor. Also mal ein schönes Gulasch oder so, oder geschnetzeltes mit einer Sahnesoße, wo ich mir dann schön Reis zu mache. Also ich bekoche mich auch ganz gerne selber, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe.
Finde ich gut. Aber dass du das auch angenommen hast oder auch gelernt hast von Mama viel zu ausprobieren?
Komischerweise nicht. Die Mama war keine große Koch-Koryphäe. Also für das Alltägliche, so hat es gereicht, aber das war halt, naja, mehr ein Muss. Und mir hat es damals auch in jungen Jahren schon Spaß gemacht, so ein bisschen zu experimentieren und Sachen, für mich neu zu erfinden praktisch, ja. Also nicht nach einem Rezept zu kochen, sondern selber was auszuprobieren. Da sind teilweise schreckliche Sachen entstanden, die man gar nicht essen konnte hinterher. Aber ich habe auch für mich ein paar schöne Sachen entdeckt, die so in keinem Rezept standen, ja.
Aber einmal kann man alles essen, ja. Also ist das ja.
Ja, und vor allen Dingen die Mischung, dass man was Herzhaftes mit einem Süßen mischt, ne. Also die Klassiker hier immer der Toast Hawaii, nicht, wo man dann ein Toast mit Käse und Schinken hatte und mit einer Ananas, ja. Mhm. Und wenn man da dann plötzlich Sachen variiert, dann anderes Obst zunimmt oder so, oder auch bei Wildgerichten, nicht, wo man dann Preiselbeeren zu hat oder so, Preiselbeergelee. Also, das sind so Mischungen, die ich sehr gerne mag.
Also, da kommt dann gleich wieder der Hunger. Und wie ist das?
Ja.
Auf einiges vegetarisch oder vegan auch mit angenommen? Oder?
Ich habe immer für mich die Entschuldigung, ich bin vom Sternzeichen ein Löwe und ein Löwe kann ich ohne Fleisch. Ich entschuldige mich jeden Morgen, wenn ich wach werde bei allen Tieren dieser Welt, aber
ja.
Ich versuche das zu reduzieren und nicht so viel Fleisch zu essen, aber komplett zu verzichten, das schaffe ich glaube ich nicht.
Also ja nicht wobei nur, ich meine
muss,
ich. Ne,
wobei ich sagen muss, ich bin sehr oft eingeladen, wo dann vegetarisch gekocht wird, habe ein paar Sachen auch schon selber probiert. Und habe sogar, als ich im letzten Jahr, zwei Jahre ist das jetzt her, vor Corona, als ich 14 Tage in Amerika war und ganz erstaunt festgestellt habe, dass die da schon viel weiter sind. Da gibt's an jeder Ecke ein vegetarisches Restaurant und da gibt's zum Teil wirklich ganz, ganz tolle Sachen.
Das
also
meine
nicht
ich
nur
ja.
Einfach so Tofu-Ersatzgeschichten, sondern Gemüsesachen, die unheimlich toll gewürzt sind. Also da kann man ganz viel entdecken.
Das meine ich ja auch, Santiago. Das kann man ja auch machen, ja nicht nur. Ne?
Nein, und deswegen, ich versuche das mit dem Fleisch zu reduzieren, aber ganz kann ich nicht von lassen. Aber ich muss auch nicht 7 Tage die Woche Wurst und Speck und Schinken haben. Ja, da kann ich zwischendurch auch einen schönen Käse oder eben Gemüse oder und vor allen Dingen immer auch viel Obst als Ausgleich haben. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
Sehr gut. Das ist das eine Thema. Ja, dann haben wir noch so ein, zwei kurze Blanche mit Santiago Ziesmer. Und ja. Nachdem du die beiden Fragen schon beantwortet hast mit Kochen und mit Sport, ist ja sicherlich das Lesen für dich auch eine wichtige Rolle. Sei es nur in Buchform oder in heutiger, Hörbuch oder etc. Fassung.
Nein, old-fashioned. Ich muss ein Buch und Papier in der Hand haben. Das ist auch was Sinnliches. Das ist genauso mit den Platten, ja. Die ganz damals die großen LPs mit den Covern. Man hat das in der Hand gehabt und die Vinylplatte. Klar kann ich mir heute alles hier runterladen.
Ritual.
Und das alles digital machen. Aber es ist, das ganze Sinnliche geht flöten. Und wenn ich lese, muss ich das Buch oder was, muss ich was in der Hand haben und auch das Papier und blättern können. Und ich habe eine kleine Macke, ich lese wahnsinnig gerne so Biografien von Schauspielern, von Kollegen. Ja, das finde ich also so hochinteressant. Und da gibt's ja auch, und sind ja nicht nur hier deutschsprachige Kollegen, die aus ihrem reichhaltigen Leben und Bühnenleben, Berufsleben und auch Privatleben geschrieben haben, sondern auch zum Beispiel viele amerikanische Schauspieler, ne? Wo es die Biografien gibt, die man nachlesen kann. Und ich finde die hochinteressant. Das ist so ein bisschen Hobby von mir.
Aber von dir gibt es das noch nicht als Biografie oder hast du auch
schon was gemacht? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, da käme einiges zusammen.
Das ist doch eine Idee. Ich meine ja, das müsste ja ein Fünfband machen. Wer weiß. In fünf Bänden oder so in der Richtung.
Ja, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja noch voll dabei.
Ach so, okay, also sonst hätte man schon sagen können, Halbzeit oder so.
Ja, ja, wobei ich schon witzig finde, wenn jemand, der eben sehr früh schon Karriere gemacht hat, wie in Amerika der Sänger Justin Bieber, nicht, wo es dann schon jetzt, der ist jetzt Mitte 20 und da gibt es halt schon eine Biografie, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, weil man denkt, der hat ja eigentlich noch was vor sich, ne?
Naja, das kann man doch nicht.
Sie haben halt sehr früh angefangen.
Dadurch ist es, man kann ja nicht dann so ein 1000-Seiten-Band bringen. Das muss man ja zwischendurch schon mal so bisher geschehen, nicht? Das wäre doch mal
interessant. So kann man das natürlich auch sehen, na klar.
Aber du liest nicht nur Biografien. Was ist noch? Darf Romane sein oder so in dieser Richtung?
Ich habe in jungen Jahren, das habe ich mir so abgeguckt von meiner Mami, habe ich immer diese dusseligen Jerry-Cotton-Romane gelesen, ja, von Bastei Lübbe.
Warum nicht?
Naja, das waren immer so 60 Seiten, die hatte man dann so am Stück durch, wenn ich da abends anfing zu lesen, im Bett und das Licht anmachte, die Nachttischlampe, und dann
müde
habe
geworden,
ich dann so einen Roman da verschlungen, ja. Das liegt aber schon länger zurück. Das sind alles Jugendsünden.
Also nicht müde geworden, so in der Richtung, oder? Weil du sagst, ach.
Nee, ich wollte da noch wissen. Manchmal habe ich es dann abgekürzt und schnell hinten geguckt, wer der Mörder ist, weil ich zu müde war und das nicht mehr durchlesen konnte. Aber nee, sehr oft habe ich die 60 Seiten dann am Stück geschafft.
Das ist wie wenn man beim Kreuzworträtsel hinten guckt und die Lösung hat, ne?
Ja.
So, ja, jetzt haben wir da viel über Synchron geredet und ich merke schon, wenn du wieder mal die Zeit dir nimmst, das muss dir Spaß gemacht haben, das spüre ich raus, dass wir in, weiß ich, halben Jahr oder so, dreiviertel wieder mal eine zweite Runde machen können. Das
sehr,
mache ich oft.
Sehr gerne. Ich denke, da gibt es noch genug Geschichten zu erzählen.
Die kriegt man nicht in dieser Einsendung unter. Die Musik soll nicht ganz so kurz kommen. Vielleicht für die Hörer mal, was ist denn so dein nächstes, was du Spannendes verraten kannst, wo man dich hören oder sehen kann? Was sind das?
Wir haben gerade wieder eine neue Staffel synchronisiert von einer Serie, oh Gott, wo ich auch den Steve Buscemi wieder gesprochen habe, Miracle Workers. Das läuft aber auf irgendeinem Streamingdienst. TNT, glaube ich, oder so müsste es. Also wie gesagt, Miracle Workers heißt das. Ja. Das ist eine ganz sehr witzige Serie und da spielt der Steve Buscemi den lieben Gott. Und die, so ein bisschen als Hippie-Verschnitt mit langen Haaren. Und da synchronisiere ich den auch. Und das hat viel, viel Spaß gemacht. Das müsste jetzt irgendwann zu hören und zu sehen sein.
Allerdings ist es ja eine Hauptrolle.
Ja, ist eine Hauptrolle.
Da musst du oft sprechen. Also wenn es bloß mal so eine kurze Nebendarsteller ist, der hat seinen Text da ein paar Minuten gemacht, aber du musst schon so einen ganzen Film über.
Nee, das ist eine von den beiden Hauptrollen. Der Co-Partner ist der Schauspieler hier von Harry Potter, wie heißt er? Und auch mit seiner festen Synchronstimme.
Der damals Harry Potter selber gespielt hat?
Ja.
Das bekommen wir doch raus, du meinst
der
sicherlich.
Der Schauspieler, ja, ich komme gerade jetzt nicht auf den und das sind die beiden Hauptfiguren und
also geht's einem manchmal, ne? Da will man sagen, der Fan lacht, aber dann fällt einem das manchmal nicht ein. Ja. Kommen wir aber drauf, wir haben ja das Internet und du meinst Daniel Radcliffe.
Jawohl. Der und der Steve Buscemi, das sind die beiden Hauptfiguren, die schmeißen sich so die Bälle zu und das ist sehr witzig, sehr unterhaltsam.
Ja.
Miracle Workers heißt die Serie.
Gut zu empfehlen und also auf ein nächstes Mal und vielleicht noch ein paar Worte an unsere HBW-Hörer, weil die ja nun zugehört haben, aber bitte wieder da als Schwammkopf oder Steve Urkel.
Ja, hier ist der kleine gelbe Unterwasserschwamm. Es war ganz toll, dass ich heute mal dabei sein durfte. Und ich hoffe, es hat viel, viel Spaß gemacht. Was sagst du dazu, Stevie? Ja, du kleiner, dummer, gelber Schwamm, es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich wurde auch intellektuell nicht unterfordert.
Klasse Sache. Vielen lieben Dank den ganz lieben Menschen. Das ist der Santiago Ziesma für unsere heutige Radioclub-Ausgabe. Wir haben nämlich jetzt noch Geburtstagsgrüße, noch ein bisschen Musiktitel lieber dann noch spielen. Santiago, auf ein nächstes Mal. Ja, ich danke
dir ganz herzlich. Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank.